1973 bis 1974 und da haben wir uns das erste Mal getroffen, die Kunstgewerbeschule besucht und ist seither, was immer das heißen mag, freischaffender Künstler. Er ist uns allen bekannt als ein Maler, sag's jetzt einmal ganz so salopp, als ein Maler der Berge, des Gebirges. Und Johannes Rauchenberger hat es schon angesprochen, aber wir befinden uns nicht in einem Heimatstück. Das ist einmal, glaube ich, eine sehr wesentliche Positionierung. Wenn man nach Taucher fragt, nach dem Motto, kennen Sie Taucher? Taucher, ja, das ist der Maler der Gebirgslandschaften. Wenn man allerdings googelt und nach Josef Taucher sucht, dann taucht plötzlich der Josef Taucher als Wissenschaftler auf, als Mineraloge. Und das ist vielleicht nicht allgemein bekannt. Das heißt, es ist jetzt so ein, ist ein Maler, Künstler, Wissenschaftler und ist er beides. Die Phase seines jüngeren Lebens war ja die, dass er doch einige Zeit für die Kunst von der Bildfläche, wenn man so sagen will, verschwunden war. Einige Zeit heißt, wir haben das vorher geklärt, so etwa 15 bis 17 Jahre. Das ist eine lange Zeit und wir finden uns hier bei dieser Eröffnungsausstellung dieser Serie wieder und sehen, dass dieser Josef Taucher wieder Berge malt oder noch immer Berge malt. Daher gibt es jetzt an ihn natürlich einige Fragen. Die erste ist Künstler, Wissenschaftler. Hat das eine das andere beeinflusst? Haben sich dadurch die Blicke verändert? Wie schaut das aus?
Ja, wie ich das mit der Christine zusammen haben wir in Mitte der 80er Jahre einen Plan gefasst, wenn man so sagen kann, einen Art Selbstversuch zu starten. Mit der Frage, wie weit kann ein künstlerisch trainiertes Hirn wissenschaftliche Arbeit leisten? Jetzt nicht geisteswissenschaftliche Arbeit, sondern die klassische Mathematik, Physik, Chemie, das sind Dinge, die in der Mineralogie drinnen sind. Ne? Und wir haben das 15 Jahre sozusagen durchgezogen. Das Ergebnis ist uns selbst nicht ganz bewusst, was mit unserem Denken und unseren Vorstellungen mit jetzt der rein rationalen Angelegenheit der Wissenschaft und auf der anderen Seite das intuitive, künstlerische Denken, ist das jetzt sozusagen im Hirn das völlige Chaos ausgebrochen? Oder blockieren sich die zwei gegenseitig oder potenzieren sich die zwei gegenseitig? Eines ist jedenfalls sicher bei mir, die ungegenständliche Malerei hat sich durch die wissenschaftliche Tätigkeit als vollkommen überflüssig erwiesen. Es klingt zwar sehr radikal.
Für dich oder insgesamt?
Na, für mich. Ich bin kein Diktator, der jemand sagt, du musst das machen oder du darfst das machen oder nur das. Also, nur, mein Vorher ist darüber geredet auch, ne, die ungegenständliche Malerei, ich bezeichne sie jetzt als Jux immer so, für mich selbst als Mikroskopmalerei. Wenn ich, egal jetzt, ob an so einem Bild oder aus einem Rembrandt oder wen auch immer, einen Quadratzentimeter nehme und ich vergrößere ihn auf 2x2 Meter, dann habe ich ein abstraktes Bild.
kommt es jetzt aus einer Beschäftigung mit der Wissenschaft, aus dem Mikroskop?
Ja, die Mikroskopgeschichte natürlich, ne, ist sehr bekannt. Ne. Der Blick durch Mikroskop sozusagen vernichtet das meiste von dem, was man jetzt so als ungegenständliche Kunst bezeichnet, von meiner Warte aus. Ne? Wenn ich nur einen ganz einfachen Stein, der irgendwo im Straßengraben liegt, ich zerschneide ihn, mache drei Durchschnitte davon, lege sie unter ein Polarisationsmikroskop, habe ich 27 Millionen abstrakte Bilder. Ne? Eigentlich ganz von der Schnittflagge ab, Blickdurchfall und all solche Dinge. Ne? Das heißt, der Blick da hinein hat für mich genau die vollkommen abstoßende Wirkung gehabt. Ne?
Also keine inspirierende?
Nein, sofort alles weg davon, nur weg. Ne? Ich kann sozusagen in der gestischen Art, jetzt simplifiziert natürlich die ganze Geschichte, in der gestischen Art kann man nichts Neues auf die Leinwand bringen oder zur Darstellung bringen, was ich nicht bei einiger Mühe mit Hilfe von Dünnschliffen erreichen kann. Ne? Das heißt, die abstrakte gestische Malerei ist innerhalb der Natur, ich bezeichne sogar die abstrakte Malerei als Naturalismus. Ne? Ja. Kann man natürlich drüber streiten.
Ja, das ist ja die hingenommen. Aber jetzt würde mich etwas interessieren, die Worte nie in Gefahr, sage ich Gefahr, zum anderen sein, abstrakt zu malen. Das heißt, du hast mit deinen ersten Bildern, die bekannt geworden sind, sage ich, das war so Ende 70, Anfang 80, wenn ich mich da richtig erinnere, da hast du schon sehr stark auf einen Gegenstand dich immer bezogen und dieser Gegenstand war Landschaft, noch stärker Berge, noch stärker Gebirge.
Ja, das stimmt nur bedingt. Ne? Falls du dich erinnern kannst, ich bin auch der Überzeugung, dass jeder Künstler, jetzt haben wir auch vorher, glaube ich, mal darüber geredet, der die Bezeichnung verdient, die Kunst, seine Kunstgeschichte sozusagen, oder die Kunstgeschichte seiner Vergangenheit, die Tradition, sozusagen in Zeitraffer durcharbeitet. Ich meine, ich habe das so empfunden und einige andere, mit denen ich über solche Dinge reden kann, manchmal empfinden das auch so. Das heißt, die Kunstgeschichte, die europäische Kunstgeschichte wird von den derzeit lebenden Künstlern repetiert, und zwar im Schnellsiedeverfahren sozusagen. Und wenn man an den Punkt angelangt ist, sozusagen heute voran, dann erhebt sich die Frage, okay, und was mache ich? Ich habe eine endlose Kette hinter mir, die alle irgendwie seine Lösungen für seine Probleme, für seine Vorlieben, für seine Vorstellungen also gefunden haben. Und jetzt erhebt sich die Frage, was mache ich?
Das ist ein gutes Stichwort, ja. Was machst du eigentlich? Die Frage ist, die ich jetzt dir stellen möchte.
Ja.
Diese Gebirgslandschaften, die wir da hier sehen und die eigentlich unglaublich und fantastisch in diesen Raum passen.
Ja.
Wir haben auch immer wieder dieses Phänomen des White Cube angesprochen. Du bist der Meinung, dass sich Bilder überall durchsetzen, wenn sie Qualität haben, wenn sie gut sind. Was machst du? Das ist die Frage, die ich hier also wirklich dir jetzt stelle und die es vielleicht allgemein interessieren könnte. Diese Gebirge haben doch immer wieder, wenn sie in der großen Form auftauchen, Format, sage ich jetzt, wenn sie in dieser Nähe auftauchen, in der man diesen Dingen gegenübersteht, die haben doch auch immer so einen Aspekt des Erhabenen. Ist dieses Erhabene ein wesentlicher Punkt dabei? Ist es eine Nähe, die du malerisch damit auszudrücken versuchst? Das wäre mal der erste Teil der Frage. Es kommt ein zweiter hinten noch.
Mit Erhaben, das ist so. Mit dem Wort hat man immer Berührungsängste ein bisschen, ne? Heutzutage. Ne? Wie soll ich sagen? er hat 15 Jahre so Extremkletterei betrieben, sowohl im Fels als auch im Eis. Das heißt, es ist eine Umgebung, die mir vertraut ist. Es ist natürlich keine Umgebung, die sozusagen der Wohnraum der Menschen ist. Ne? Es ist, was soll ich sagen, wenn man so einen Wandabbruch, egal, man muss dann nicht in gigantische Dimensionen denken, man braucht da nur einige hundert Meter nehmen, ne? Wenn man an der Wand sozusagen klebt, jetzt ganz unabhängig davon, wie schwierig jetzt die Geschichte ist, in dem Teil der Erdoberfläche, in dem man sich bewegt, ne? Ist natürlich die Faszination, die jeder Kletterer eigentlich hat. Ne? Man steigt oder man erklimmt einen gigantischen Felsklotz. Ne? Nur wenn er 100 Meter hoch ist, hat er ja schon rein von der Masse her Dimensionen, die alle Vorstellungsmöglichkeiten des Menschen eigentlich weit überschreiten. Ne? Und ich glaube, das gleiche Gefühl entwickelt man natürlich auch, wenn man den anschaut. Jeder, der da in einer gebirgigen Gegend wohnt, dem ist das klar, dass das so halt ein Berg einfach ist. Ne? Und jeder weiß gefühlsmäßig, dass der sehr groß, unüberwindlich, ein Hindernis und alles möglich ist. Ne? Dass das dass die Vorstellung eigentlich vielleicht das Erhabene erzeugt dabei. Ne?
Ja, also so wie du es jetzt beschreibst, so neutral sehe ich deine Bilder ja nicht. Also du untertreibst sehr gerne. Also so neutral sind sie tatsächlich nicht. Und wenn ich jetzt, vielleicht geht es nur mir so, aber wenn ich diese letzte Produktion, die Bilder stammen alle aus dem Jahr 2004, mir anschaue und sie vergleiche mit dem, was du in den, also Anfang 80 zum Beispiel, gemacht hast, dann scheint für mich jedenfalls die Dramatik, ich nenne es einmal wirklich mit Anführungszeichen so, scheint die Dramatik ein bisschen zuzunehmen. Und ich glaube, also ich orte das persönlich an dieser sehr lebendigen Darstellung der Wolkenformationen, die jetzt in diese sozusagen Polarität oder in die Ergänzung zu diesen hohen Felsen eintreten. Diese malerische Sprache im Bereich des Himmels, sage ich jetzt mit Wolken, die Bilder heißen ja auch nicht wahrscheinlich ganz zufällig Zwielicht. Es ist auch ein Nachtbild sogar dabei. Also da hat sich ja doch auch einiges geändert, aus meiner
Sicht. Naja, da spielt ja ein bisschen die Mineralogie hinein. Ne? Man müsste da zurückgreifen. Die vorhergehende Frage, wenn der Darstellung, die Geschichte, wie du weißt, Anfang der 70er Jahre, das mit dem Pfefferfresser des Bildes, das kennst du ja sicher, ne? Das hat so Realitätscollagen gemacht. Ne? Was soll man sagen, die ganzen Geschichten waren zwar sehr reizvoll, aber es ist nur einmal oder zweimal reizvoll und dann ist das Aha-Erlebnis dahin und irgendwie man ist nicht mehr versucht, noch einmal hinzuschauen und dafür habe ich die Dinge immer sehr schnell umgeschmissen, ne? Und ich bin dann dazu übergegangen, die Entscheidung für gegenständliche Kunst habe ich schon damals getroffen, ne? Was aus damaliger, in der Zeit der Konzeptkunst war es sowieso schon etwas Aberwitziges, überhaupt eine Malerei zu betreiben. Und noch dazu dann eine gegenständliche Malerei, das ist ja sowieso nahezu künstlerischer Selbstmord gewesen damals. Ne?
Ja gut, es hat ja zeitlich eben auch in Österreich, in der Steiermark, ja, die Malerei doch sehr stark.
Ja, das ist die Malerei, die Anfang der 80er Jahre dann gekommen ist. Ja. Ne? Aber das ist Ende der 70er Jahre schon gewesen, da habe ich angefangen, Menschen dort zu stellen, also Porträts zu machen, Zeitgenossen zu malen und habe dazu die Umgebung dazu konstruiert. Ne? Ich habe sozusagen nicht, wie das üblich ist, dass eine Persönlichkeit auf das Gesicht reduziert wird, ne? Sondern ich habe die ganze Person immer gemalt und die Umgebung dazu der Person entsprechend dazu konstruiert. Und eines Tages habe ich ein Bild gemalt, wo eben die Person im Freien gestanden ist. Ja? Und ab dem Moment war mir irgendwie klar, dass es sozusagen den Menschen auch eliminiert, die ganze Geschichte. Es ist in allen Bildern, die damals entstanden, seit damals oder fast allen, die damals entstanden ist, scheint der Mensch als solcher nie mehr aufzunehmen. Das ist eine Geschichte, die sehr vielen erschreckt, sehr viele Leute erschreckt, ne? Da der Mensch offensichtlich immer gern sich selbst betrachtet. Ne? Ich sage immer, es reicht mir, der Produzent meiner Bilder zu sein. Die Bilder sind künstliche Dinge, die von mir sozusagen gemacht werden. Die wachsen an den Bäumen und gar nichts. Das ist kein natürliches Produkt. Ich muss jetzt nicht immer in den Bild mich selbst oder sozusagen meine Gattung verherrlichen oder die Leistungen meiner Gattung verherrlichen. Wie immer, wenn man die, jetzt kommen wir wieder zu der sogenannten Landschaftsmalerei, ne, wenn man so die Geschichte der Landschaftsmalerei anschaut, ne, es ist halt, die einen haben die Landschaft benutzt als Kulisse, als romantische Kulisse für kleine Fuhrwerke oder irgendwelche Gasthäuser oder Saufereien oder solche Dinge. Ne. Die anderen haben jetzt, wie Cecciardini oder wer, der hat halt das, das Leben oder die Freiheit auf einer Alm oben mit der sonnigen Landschaft einfach. Aber immer rennen dort irgendwelche Kühe herum oder die Sängerinnen oder sonst irgendwas. Und auch in Biedermeier und überall hat man immer, oder auch der Kaspar David, der hat halt irgendeiner steht auf dem Berg rum und er schaut so aus, wie der Wald jetzt die Arme hat und die Sonne geht auf oder geht runter. Oder ist immer. Das heißt, es ist immer, die Natur als solches ist immer nur benutzt worden sozusagen, um als Kontrastmittel oder was auch immer zum Menschen. Und ich habe mir gesagt, okay, dann lass den Menschen jetzt auch weg, ne? Als nächster logischer Schritt, ne? Und mach nur mehr sozusagen die Umgebung. Ne? Und das ist das, was da jetzt noch spielt. Ne? Es ist allerdings auch keine aufmalende Gegend, das ist Fiktion. Das ist zwar, es wirkt auf den Betrachter real, es ist aber reine Fiktion, es ist erfunden. Ne?
Ja, dazu möchte ich noch kommen, nach dieser etwas verkürzten Darstellung der Kunstgeschichte. Stichwort wäre für mich jetzt in der Natur draußen, das gesagt, der Mensch porträtiert in der Natur draußen. Jetzt ist zwar vielleicht ein bisschen wackeliges Stichwort, aber du hast ja auch in der Natur selbst künstlerisch gearbeitet. Da gibt es ein Beispiel in der Weizkamm,
ja.
Da gibt es ein längerfristiges, aber dann doch nicht dauerhaftes Projekt in Burg. Kannst du über die Ansätze ein bisschen was erzählen?
Naja, das sind der Weizkamm, die Geschichten, die eigentlich aus der Idee entstanden ist. Das ist natürlich eine 80er-Jahre-Idee. Der Zeitgeist wirkt natürlich immer ein bisschen, ne? Ein bisschen ein Konzept. Ne? Wir haben gesagt, wir machen ein künstliches Ding sozusagen in die Natur und
wir, das heißt die Christine und
die Christine, ja, das mit der Weizkern.
Ja.
Und lassen das künstliche Ding sozusagen von der Natur zurückerobern und einbauen. Ne? Wir haben damals so einen Felsriss mit Bretter verschlagen einfach sozusagen. Ne? Und solange die Bretter frisch waren, hat es natürlich alles sehr neu und sehr hingemacht ausgeschaut, aber jetzt ist das beinahe 20 Jahre her. Ne? Und jetzt ist das Ding praktisch nicht mehr erkennbar. Ne? Die Bretter sind inzwischen so grau geworden, dass sie von der Felswand gar nicht mehr erkennbar sind. Das heißt, das Ding hat sich, die Natur hat das Ding, das künstliche Ding, man kann das natürlich als Metapher sagen für Menschen und hin und her und das Ding. Aber hat einfach die Natur das Ding wieder zurückerobert. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Frage der Zeit.
In dem Fall.
Und so,
also und dein Dreaming, wie war das?
Naja, das Dreaming, das war auch so was Ähnliches. Ich habe versucht, sozusagen, den Dreaming in Anschliffen. Wir sind mit dem Joachim Bauer und mit dem Klammer, so, ich glaube, wir sind heute da, sind wir die riesige Dreaming-Schütt auf. Das ist ein problematisches Unternehmen, das sehr locker ist. Ne? Und haben da Proben gesammelt bis sehr hoch auf, ne? Die haben wir dann einfach in Schliffen, Anschliffen poliert und das auch Dünnschliffe gemacht, Foto gemacht für die Dünnschliffe und haben sozusagen den Grimming von der einen Seite auf die andere Seite nach Bürg transportiert. Ne? Weil in Bürg ist der Grimming einfach präsent. Ne? wenn man dort steht, sieht man eigentlich nur Grimming und sonst nichts, der genau das andere da ist. Und wir haben gesagt, wir wollen also sozusagen ein Grimming in einer verwandelten Form auf einer anderen Seite einfach präsentieren. Ne? Und damals hat es mit dem Denkmalschutzamt hat's da, ich glaube, ein Dreivierteljahr Streitereien gegeben, ob man das aufstellen soll, dann ist es eigentlich aufgestellt worden, dann war es kaum aufgestellt, dann haben sie schon wieder zum Abreißen angefangen, weil es nur befristet auf ein Jahr war, damit ist das Ding wieder verschwunden.
Vielleicht noch ganz kurz zu deinen Bildern jetzt. Du hast gesagt, das ist eine Vorstellung, die sich in diesen Bildern der Felswänden, zum Durchbruch, also die sich zum Durchbruch verhilft, diese Vorstellung.
Naja,
Ist das ein Eindruck?
Ich versuche die Felswände sozusagen zu benutzen. Ich sage nicht einmal Landschaftsmalerei dazu, ne, gegen das Ganze, weil das es gibt glaube ich den Begriff Sedenlandschaft und solche Dinge. Ich glaube nicht einmal, dass das richtig ist. Ne? Ich meine, ich habe, glaube ich, 1980 habe ich das erste Bild in der Richtung malen. Ne? Das ist auch so eine Angelegenheit, ich sage immer Malevich-Problem dazu. Ne? Irgendwann, ich habe angefangen, die Leinwände mit den Dingen voll zu rahmen, mit Menschen und so Dinge voll zu rahmen. Und irgendwann ist die Leinwand voll dran und ich rahm sie ab. Das heißt, ich tue alles weg. Das sage ich mal Malevich-Problem dazu. Ne? Ja, ich habe alles weggerahmt und habe nur mal einen blauen Fleck gemacht. Ne? Und das sind so Strukturen, wo ein bisschen alles unterschiedlich blau war. Und aus dem unterschiedlich blau haben sie mit der Zeit einfach sich die Wolken entwickelt. Und aus dem Ganzen ist nachher schlussendlich solche Dinge entstanden. Ne? Die Raumdarstellung ist, auf den möchte ich niemals verzichten. Punkt 1. Ich habe Hauptneigung gegen Bilder, die nur so tief sind wie eine Schublade. Ich komme da rein und dann stehe ich an. Das Bild muss für mich sozusagen ein Loch in die Wand reißen und eine vollkommen andere Welt da hinsetzen, die ich nie gesehen habe. Selbst als Produzent mir neu ist, ich habe sie noch nie gesehen, ich habe sie einfach erfunden sozusagen. Ne? Die Berge oder die Felswände, da spielt die Mineralogie natürlich ein bisschen eine Rolle dabei. Ne? Wenn man Mineralogie oder so Erdwissenschaften intensiver betreibt, dann verliert man irgendwann das Gefühl des Anorganischen. Ich bin überzeugt davon, dass es Anorganische überhaupt nicht gibt. Das ist eine akademische Bezeichnung für irgendetwas, dessen Zeitraum oder Lebensraum nur so lang ist, dass er uns sozusagen als bewegungslos erscheint. Und bei einem Berg, wie wir aus der Geschichte oder aus Geologie oder was auch immer wissen, Berge werden aufgestaut, werden aufgestaucht, werden erodieren, werden abtragen, werden wieder aufgestaut. Das heißt, der scheinbar ewige Berg, was natürlich eine vollkommen sinnlose Geschichte ist, ne, ist in Wirklichkeit nicht ewig. Er hat nur so eine lange Lebensdauer, dass er bei unseren 70 Jahren oder 80 Jahren oder 100 Jahren faktisch sich nicht verändert. Dadurch erreicht er so einen starren Zustand irgendwie. Ne? Aber allein es gibt Filme über Schutthalden, wo man sieht, wie sich die Schutthalde, die pausenlos in Bewegung ist. Das heißt, die liegt nie ruhig drin, ne? Die fließt nach unten. Und genauso ist es da, alles fließt, alles bricht weg, bricht nach unten, als Schutt wieder weg, wird wieder aufgehoben und so Dinge. Das heißt, für mich ist sozusagen der Berg da hinten, die Erdoberfläche sozusagen, jetzt klingt es ein bisschen eigenartig vielleicht, aber so eine Art lebendiges Wesen. Ne? Und für mich, rein gefühlsmäßig jetzt produziere ich sie momentan so, als wie wenn sie sich sozusagen erheben hätten. Und bei dem Aufstehen sozusagen kommt halt der Himmel ein bisschen durcheinander und dafür sind die Dinge jetzt relativ dran.
Also dann sollte ich korrigieren und sagen, nicht das Erhabene, sondern das Sieg erhebende.
Naja, jetzt ist natürlich alles ein bisschen zu.
Okay. Vielleicht, also ich bin eigentlich nicht immer so interessiert, in die Kochtöpfe der Künstler und Künstlerinnen zu schauen, wie sie etwas zurechtrichten und brauen und mischen. Aber mir scheint bei dir doch sehr wichtig, wie du die Malerei, also den Malakt besser gesagt anlegst. Ich habe das Gefühl, dass du mit deinem Material, Farbe, Pinsel, dass du diese Felswände, diese Darstellungen, die eigentlich erarbeitest, in einer wirklichen Auseinandersetzung, das heißt, jetzt könnte man sagen, dass du der Maler, aber es ist so, als wenn du hier also erst mit diesem Pinsel dann letztlich auch dieses Material wirklich formst, indem du dann mit der Leinwand diesen Materialdialog führst. Kann man das so sehen irgendwie?
Naja, es ist schon ein bisschen richtig. Ne? Ich hab die Malerei, wie du schon gesagt hast, ein bisschen verkehrte Malerei, was vollkommen richtig ist. Ne? Ich bereite die Leinwand, wenn ich sie vorbereite zum Arbeiten, ist sie eigentlich vollkommen schwarz, also nahezu schwarz. Und die letzte Farbe, mit der ich malen werde, ist weiß. Ne? Die weiße Farbe sozusagen verschafft man dann mit den vielen Farbschichten, die unten drauf liegt, nachher erst die vielen Abstufungen, die mit der weißen Farbe sehr mühelos dann erzeugen kann. Wenn ich sie dagegen mit einer primären Malerei nachher. Ich kann das jetzt nicht.
Das heißt, wenn ich so glaube, diese Nadelflecken, diese schwarzen, die da sind,
ja, ist der Untergrund. Das ist der Untergrund. Ne? Genauso wie die dunkelsten Wolken, die auch einfach der Untergrund sind. Ne? Also das, was rein weiß ist, ist das, was sofort draufgelegt wird. Je länger irgendwie mit dem Pinsel und der Fläche beschäftigt, desto weniger weiß wird das Ding. Ne? Mit dem Pinsel wird der Untergrund sozusagen aufgerissen, mischt die dann mit dem Weiß und stumpft das Weiß dann ab. Ne? Ich betreibe vollkommen verkehrte Malerei. Ne? Normal ist es so, dass die Leinwand weiß ist und die dunklen Stellen setzt man drauf. Ne? Bei mir ist die Leinwand fast dunkel und das Weiß ist
jetzt klar. Hat das jetzt noch vielleicht noch was zu tun mit dem Materialfällen oder mit dem?
Nein, es lässt sich eigentlich, ich habe bis heuer sogar ein paar Blumenbilder gemalt. Ne?
Auch in der Technik.
Es waren so schöne Pfingstrosen oben und so fort. Ne? Es lässt sich in der Technik im Prinzip alles darstellen. Ne? Aber das Produzieren der Felswand, das Gefühl sozusagen, nicht nur, dass man das Hirn sagt, das ist eben, weil es auf der einen Seite aufhört und auf der anderen Seite oben geht, ist das ein Berg, ne? Sondern der gefühlsmäßige Teil dabei, dass ich überzeugt bin davon, dass das eine Felswand ist, dass unten bei der Felswand Schuttringer runtergehen, dass da kleine Wiesenflecken dabei sind, dass größere, kleinere Flecken, dass Latschenflecken dabei sind. Das heißt, die ganzen Dinge, die so ein Berg, sozusagen, die den Berg im Endeffekt dann ausmachen, ne, müssen emotional alle vorhanden sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Arbeit für mich sowieso misslungen.
Emotional heißt das, dass du erlebt haben musst?
Ich muss wirklich überzeugt sein davon, dass das das ist. Wenn ich da, was weiß ich, da oben die braunen Wiesen anschaue, da oben, die da oben liegen, ne, muss ich das Gefühl haben, das ist wirklich eine Wiesen. Ne? Das heißt, es sind Millionen von Gräsern da, es ist ein Herbstwiesen, das ist schon braun und verbrannt. Es sind alle Fliegen, alle Käfer, alles, was in einer Wiese drin ist, muss alles emotional wirklich vorhanden sein. Nicht nur für das Hirn vorhanden sein, sondern, ein bisschen kitschig gesagt, auch für das Herz vorhanden sein. Ne? Weil wenn ich nur mit dem Hirn arbeite, dann mache ich entweder eine wissenschaftliche Arbeit oder ich mache ein Ornament. Ne? Wenn ich unten einen grünen Fleck und ein graues Dreieck und hinten einen blauen Fleck mache, sagt mir das Hirn, das Grüne ist die Wiesen, das Graue ist der Berg und das Blaue ist der Himmel. Aber emotional ist an dem überhaupt nichts dran. Ne?
Vielleicht eine letzte Frage, wird das Zwielichtige zunehmen?
Es gibt oft, ich weiß selber nie genau, wie die Dinge wären. Ne? Ich weiß natürlich, was ich machen will, als grober Plan. Ne? Aber wenn ich schon einen kleinen Entwurf habe, den ich nachher noch mal groß ausführe, kann man aber wie ein biologischer Vergrößerungsapparat fahren. Ne? Ich meine, das ist für mich vollkommen reizlos. Ne? Das heißt, ich weiß ungefähr, was ist oder was ich machen will, aber ob jetzt sozusagen die Felswand jetzt nach links abbricht, ob das Eck jetzt eine Erhebung wird oder nicht, und ob die Wolken jetzt nachher so dick oder so dick, das wird im Moment des Machens entschieden. Ne? Das heißt, ich weiß,
wenn ich... Also rein und zu Gesprächen mit Freunden. Danke sehr.